So, so, so. Über Geld spricht man also nicht. Das sagen Menschen zumindest. Aber wir sagen, das ist Quatsch. Denn Geld ist so ein existenzielles Thema, darüber muss man einfach sprechen. Gerade dann, wenn man sich mit dem Thema Finanzen vielleicht noch nicht so richtig auskennt. Aber keine Sorge, wir übernehmen das für euch, liebe Z-Hörerinnen und Hörer. Und zwar in diesem Podcast mit dem treffenden Namen Über Geld spricht man nicht. Gerade Frauen tendieren dazu, sich nicht so sehr mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Oder wenn sie in einer heterosexuellen Partnerschaft sind, die Geldangelegenheiten ihren Männern oder Freunden zu überlassen. Geteilte Konten sind bei vielen Paaren immer noch gang und gäbe, man glaubt es kaum. Aber auch Single-Frauen wissen oft nicht, wie sie richtig mit ihrem Geld umgehen sollen. Dabei sind besonders Frauen finanziell gefährdet, und zwar aus strukturellen Gründen. Mutterschaft geht oft mit Verdienstausfällen einher. Geldanlagen und Spekulationen sind irgendwie Männersache. Und fehlende Rentenpunkte sieht man erst, wenn es schon zu spät ist. Hi, hier ist May von Z. Und heute spreche ich über all diese Dinge einmal mit der MLP-Beraterin Daniela Musebrink. Sie gibt mir Tipps, wie ich mich endlich mal um meine Kohle kümmern kann. Hallo Frau Musebrink. Wir haben uns ja in unserer Community umgehört und wollten einmal von den Z-Leserinnen wissen, wann Sie gemerkt haben, dass Sie sich ganz dringend um Ihre Finanzen kümmern müssen. Was glauben Sie denn, waren da die häufigsten Antworten?
Ich freue mich erstmal auch, heute hier zu sein, Frau Becker. Vielen Dank. Ich würde einschätzen, dass vielleicht als ersten Punkt das Thema Berufsstart genannt wird, weil da ja sehr viele Veränderungen auf einen zukommen, wo man sich natürlich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen sollte. Als zweiten Punkt, ja, natürlich der Rentenbescheid, der einmal im Jahr kommt, das stelle ich auch immer wieder im Freundeskreis fest, dass man sich dann doch fragt, okay, wie soll das denn mal funktionieren, wenn die Prognose so gering ist? Wenn man eine Partnerschaft, eine neue hat, überlegt man vielleicht auch, das ein oder andere Thema zusammenzulegen. Wenn ein Kind oder Kinder unterwegs sind und man weiß, man wird durch Elterngeld, Elternzeit und so weiter gehen. Und vielleicht zuletzt das Thema Hauskauf, natürlich. Wenn ich eine der größten Investitionen meines Lebens tätige, mache ich mir natürlich auch nochmal Gedanken, wie bin ich grundsätzlich aufgestellt. Ich glaube, das sind auf jeden Fall wichtige Themen, bei denen man sich jedes Mal um das Thema Finanzen kümmern sollte.
Ja, Sie haben mit einigen Sachen ganz recht. Also der Blick auf den Rentenbescheid, der war auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und auch die Frage, wie abhängig man sich vom Partner machen sollte, die wurde auch häufiger genannt. Sind das denn auch Themen, mit denen Frauen häufig in Ihre Beratung kommen?
Ja, natürlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass zum einen viele Frauen Sorge haben, weil sie ja, wir sind nun mal als Frauen die Kinder bekommen, ja, weil sie also wissen, ich möchte Kinder haben und werde mich dadurch beruflich etwas einschränken, einen gewissen Zeitraum hinweg, dass sie sich fragen, wie kann das denn funktionieren mit meiner Rente? Wie viel muss ich jetzt zusätzlich vorsorgen? Natürlich werden Kinder angerechnet, aber reicht das dann? Und was ist, wenn ich danach nur noch zu 50% arbeite? Also all diese Gedankengänge haben nahezu alle Frauen, die bei mir in der Beratung sitzen. Und gerade auch eine Abhängigkeit vom Partner. Die meisten versuchen, unabhängig zu sein. Ich stelle aber tatsächlich fest, wenn der Mann mit in der Beratung ist, oder auch häufig mal die Frau, aber tatsächlich, wenn ich schätzen würde, meistens ist es immer noch der Mann, dass er am Endeffekt entscheidet, was genau getan wird. Und die Frau immer wieder sagt, Schatz, was würdest du denn jetzt an meiner Stelle tun? Aber das ist ja gar nicht aussagefähig, weil wichtig ist ja, was möchte denn die Frau?
Müssen Frauen denn mit anderen Problemen umgehen als Männer? Und wenn ja, warum?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja gerade schon angesprochen. Thema Elternzeit ist ein ganz klarer Punkt. Das können Männer uns nicht abnehmen. Also wir sind die, die die Kinder bekommen. Wenn ich nach einer Elternzeit zurückkehre, habe ich vielleicht auch eine Teilzeitstelle, bedeutet, ich verdiene weniger und kann vielleicht auch meine eigene Karriere viel weniger vorantreiben. Und, das berichten mir tatsächlich viele, viele, viele Mandantinnen, die ich habe, dass man dann so ein bisschen vom Kollegen und vom Chef nur noch als, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Mutti beäugt wird, weil man ja gar keine 100%-Stelle mehr hat und die Karriere vielleicht so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten ist. Ich meine, das ist ja völlig verrückt. In welchem Jahrhundert befinden wir uns, dass immer noch solche Gedankengänge gibt? Erschreckt mich manchmal auch, aber ich kann ja mal gerade ein Beispiel, was ich selber mit meinem Mann erlebt habe, benennen. Mein Mann macht bei uns gerade die Elternzeit seit der Geburt unseres zweiten Sohnes. Und als er den Elterngeldbescheid bekommen hat, stand da tatsächlich drauf, er solle doch bitte seine Mutterschutzfrist nachweisen. habe ich gedacht, okay, wie soll er das denn machen? Weil die Mutter bin ich ja nun mal. Also habe ich dort beim Amt angerufen und die Dame erzählte mir sehr ausführlich, dass sie das ja benötige, weil er ansonsten keinen Anspruch auf Elterngeld habe. Ich habe dann mal gefragt, wie denn mein Mann den Mutterschutz machen solle, bis ihr dann bewusst ist, was sie dann überhaupt sagt. Also selbst in den Köpfen beim Amt, in der Gesellschaft ist es ganz tief verankert, dass wir davon ausgehen, Elternzeit ist Aufgabe der Frau. Aber da frage ich mich tatsächlich, wie kann denn das sein? Warum kann man das denn nicht zusammen machen? Warum kann denn nicht auch der Mann einen Teil der Elternzeit übernehmen? Also ich glaube, wir sind mittlerweile alle so selbstständig, dass es auch schön ist, dass wir die Möglichkeiten haben, dass sowohl Frauen wie auch Männer gleichermaßen diesen Weg für sich gehen können, ohne von anderen belächelt zu werden.
Welche Fehler begehen Frauen denn in Sachen Finanzen besonders häufig?
Da habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich ganz häufig von Mandantinnen höre, ja, bislang hat mein Partner oder sogar meine Eltern das noch gemacht. Also man überlässt und verlässt sich auf den Partner. Und nur weil für den Partner ja etwas sinnvoll ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch für denjenigen oder diejenige die passende Lösung ist. Weil jeder hat ja sein eigenes Gepäckstück zu tragen, jeder hat eigene Ziele und Wünsche. Demnach kann nicht einfach eine Lösung für jedermann auf jeden übergestülpt werden. Das ist tatsächlich die häufigste Herausforderung, die ich in der Beratung mit Mandantinnen habe.
Wir hören mal gemeinsam in eine Antwort unserer Leserinnen rein. Diese Frau hier sagt, beim Blick auf ihren Rentenbescheid wird ihr Angst und Bange.
Ich habe große Angst davor, im Alter nicht abgesichert zu sein. Wenn ich mir meine Großmutter und meine Mutter anschaue, die haben beide nach der Geburt ihrer Kinder nicht oder nur geringfügig gearbeitet. Die stecken jetzt halt echt in der Altersarmut. Und ich kann und möchte mich selbst nicht nur auf die gesetzliche Rente und vor allen Dingen auch auf die familiäre Unterstützung verlassen.
Frau Mosebrink, was können Frauen denn tun, um besser fürs Alter vorzusorgen?
Ja, also da gefällt mir ganz gut der Gedanke, auch Kleinvieh macht Mist. Heißt, ich würde da im ersten Schritt schauen, wie hoch ist mein Budget und meine freie Liquidität zu diesem Thema. Und wenn ich dann dieses ermittelt habe, würde ich auf jeden Fall direkt zur Tat schreiten. Denn machen ist wie wollen, nur krasser. Das heißt, endlich starten.
Ja, und wie mache ich das dann ganz konkret?
Ganz konkret würde ich sagen, dass man sich am besten irgendwo beraten lässt, dass man also schaut, was genau habe ich für Fragestellungen? Was sind meine Ziele, die ich mir vorstelle? Und sich dann mal bei verschiedenen Anlaufstellen Informationen einholt, um erstmal eine Basis zu schaffen. Weil wie möchte man wissen, wo die Reise hingehen soll, wenn man sich dazu in der Vergangenheit noch keine oder wenige Gedanken gemacht hat? Also deswegen würde ich immer vorschlagen, auf jeden Fall direkt zu starten. Denn wir kennen das doch alle. Plötzlich ist wieder eine Woche um. Und man denkt, ja stimmt, das wollte man eigentlich gemacht haben. Und irgendwann sind 10 Jahre um. Und je mehr Zeit man verliert, desto mehr muss ich aufwenden, um ein gleiches Ergebnis zu erhalten.
Jetzt denke ich natürlich auch direkt, ich hätte mich schon viel eher kümmern sollen. Also Sie haben da gerade wirklich den wunden Punkt getroffen. Ich habe das Thema aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und soweit ich weiß, meine Freundinnen auch nicht. Also wir sprechen wirklich kaum übers Geld.
Und das gilt ganz vielen so. Also das stelle ich nicht nur hier bei meiner Arbeit fest, sondern natürlich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass Frauen immer weniger untereinander über Geld sprechen, weil natürlich auch häufig der Mann immer noch derjenige ist, der die Zügel in der Hand hält. Das heißt, der Mann geht hin und sagt, ja, ich kümmere mich um alles, lass mich nur machen. Und als Frau lehnt man sich dann so ein wenig zurück und sagt, okay, das wird schon passieren. Er kümmert sich. Ich brauche mir keine Gedanken machen, Haken dran. Und in ganz vielen Familien ist auch heute noch der Mann der Hauptverdiener, wodurch auch da häufig das Hauptkonto vorhanden ist, wodurch Frauen vielleicht nur teilweise oder gar keine Einblicke gewinnen können. Leider. Völlig verrückt.
Fällt das Frauen denn häufig auf die Füße? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also ich sag's mal so, wir hoffen natürlich, dass alle Beziehungen, die Bestand haben, das betrifft also nie mich und auch nicht meine Mandanten, das passiert immer nur anderen. Aber wenn Beziehungen auseinandergehen, steht man natürlich plötzlich da und weiß überhaupt nicht, welches Budget habe ich eigentlich, was für Verträge laufen auf meinen Namen, was ist in der Vergangenheit schon gespart worden. Das heißt, das Ganze dann plötzlich planen zu müssen, kann einen auch durchaus dann überfordern. Und das ist immer die Gefahr, die ich dabei sehe, wenn man die ganze Verantwortung aus der Hand gibt.
Und warum reden Frauen denn überhaupt so viel weniger übers Geld als Männer? Was denken Sie?
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen Scham vor der Unwissenheit ist, weil wenn man natürlich in der Vergangenheit selten Berührungspunkte hatte, weil die Eltern, der Partner oder wer auch immer sich gekümmert hat, läuft man natürlich auch immer Gefahr, dass man weniger da reinwächst. Wenn ich mit etwas groß werde, weil es selbstverständlich ist, dass ich mich damit beschäftige, wie ich mein Geld anlege oder welche Zahlungsströme ich habe, dann geht mir das auch viel leichter von der Hand. Und dann neigt man vielleicht dazu, wenn man mit anderen Frauen zusammensitzt, für sie das Gleiche zu unterstellen, dass sie sich auch genauso wenig kümmern. Also anstatt zu versuchen, miteinander im Gespräch daran zu wachsen, wird es eher totgeschwiegen. Im Gegenzug, viele Männer sprechen sehr ausgiebig darüber, wie kann man am Kapitalmarkt anlegen, welche Kreditgeber hast du für deine Hausfinanzierung. Da gehört das eigentlich zum guten Ton. Und ich glaube, da können wir Frauen uns nur an die eigene Nase packen, das zu ändern, indem wir es endlich tun. Dass auch wir für uns das auf die Fahne schreiben, dass wir sagen, ja, wir wollen auch unsere eigenen Entscheidungen treffen.
Diese Abhängigkeit vom Partner, die Sie eben angesprochen haben, die kam auch in den Antworten aus unserer Community immer wieder vor. Wir hatten zum Beispiel eine Leserin, die in einer sehr ungewöhnlichen Situation gemerkt hat, wie viele Frauen immer noch finanziell abhängig von ihren Männern sind.
Neben meinem Studium arbeite ich gerade als Aushilfe an der Kasse im Einzelhandel. Hier fällt mir wirklich immer wieder auf, wie wichtig es ist, gerade als Frau, dass man einen Überblick über seine eigenen Finanzen behält. Denn nicht selten sind Männer an der Kasse, die mit den Kreditkarten ihrer Ehefrauen zahlen wollen. Die begründen das dann damit, dass sie ja die Vollmacht über alle Konten hätten. Das zu sehen macht mich jedes Mal super wütend. Wie kann es sein, dass heute Leute finanziell immer noch in den 50er Jahren stecken?
Also da habe ich eigentlich die Hoffnung, dass das bei den jüngeren Frauen nicht mehr so extrem der Fall ist. Ich empfehle da ganz klar, dass man für sich sagt, ich habe ein intelligentes Girokontosystem. Bedeutet, jeder hat sein eigenes Girokonto, seine eigenen Rücklagen auf Tagesgeldern, seine eigenen Geldanlagen. Und man hat ein gemeinsames Girokonto, wo dann die gemeinsamen Zahlungsströme abgehen. Denn überlegen wir mal, selbst wenn ich meinem Partner allein schon ein Geschenk kaufen möchte, würde er es ja sonst sehen. Und ich verlasse mich dann automatisch darauf, dass einer von beiden, egal ob es jetzt der Mann oder die Frau ist, der Finanzmanager ist, der sich kümmert, wenn beides zusammenliegt. So hat man auf jeden Fall auch, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, immer den Ansporn, auch gemeinsam zu Beratungsterminen zu gehen. Ich bin auch irgendwann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, wenn man aufgrund von Kindern vielleicht nicht mehr die Chance hat, zusammen tagsüber zu einer Beratung zu mir zu kommen, dann lasst es uns doch abends machen, wenn die Kinder schlafen und online. Dann können beide dran teilnehmen und das hat dann den Mehrwert, dass auch die Frau oder auch der Mann den gleichen Input bekommt, ohne dass immer alles weitergetragen werden muss oder sogar die eigenen Bedarfe gar nicht berücksichtigt werden. Und es ist meiner Meinung nach auch so, wenn es dann nicht gut geht in einer Partnerschaft, in einer Ehe und so weiter, dann ist es natürlich auch deutlich schwieriger, sich auseinanderzurechnen. Weil man natürlich nur gemeinsames Geld hat und dann geht das Ganze los. Ich habe es schon sehr häufig in der Beratung mit meinen Mandanten festgestellt, dass ganz plötzlich gesagt wird, nee, aber ich habe ja hier mehr eingespart und du hast ja Elternzeit gemacht oder das habe ich mir ja eigentlich gegönnt. Wenn die finanziellen Verhältnisse ganz klar voneinander getrennt sind, kann auch sowas nicht passieren. Und so hat auch jeder seine eigene ausreichende Absicherung, egal in welchem Bereich.
Ich nehme an, dass Sie Ihren Klientinnen dann noch immer raten, auf eigenen Beinen stehen zu können, oder?
Auf jeden Fall, 100%iges Ja. Also ich sage immer zu allen Mandanten, Unabhängigkeit ist das A und O. Also immer darauf schauen, dass man seine eigenen Themen bewegt, dass man seine eigenen Beratungen mit oder ohne den Partner wahrnimmt. Man ist ja nicht das Anhängsel von einem Mann. Also davon sind wir ja Jahrhunderte weit entfernt. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich individuell beraten lässt, natürlich auch ganzheitlich und dass man sein Geld immer so anlegt wie der Partner oder wie Bekannte. Das kann einfach nicht funktionieren, weil jeder seine eigenen Ziele und Wünsche hat und jeder seine eigenen Herausforderungen. Das heißt, nur weil es für den Partner gut ist, muss es doch für mich noch lange nicht gut sein. Und nur weil vielleicht gerade irgendetwas in den Medien gehypt wird, heißt das doch auch noch lange nicht, dass das das A und O für jedermann sein kann. Wir sind ja alle unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Deswegen wünsche ich mir da so ein bisschen, dass wir Frauen einfach auch mehr Mut haben, zu sagen, wir treffen eigene Entscheidungen und schaffen dadurch auch einen Erfahrungsgewinn, indem wir diese Entscheidungen treffen und unseren eigenen Weg gehen.
Wie ist eigentlich Ihr Selbstverständnis als Beraterin? Würden Sie sagen, dass Sie sich den Frauen gegenüber ganz besonders verantwortlich fühlen?
Also ich glaube, ich fühle mich meinen Mandanten generell verantwortlich, egal ob es sich jetzt um eine Frau oder einen Mann handelt. Aber natürlich erlebe ich es auch heute immer noch, dass gesagt wird, naja, meine Frau braucht ja die und die Absicherung nicht oder es reicht ja, wenn ich als Mann das und das mache. Und da verstehe ich mich schon, so auch einfach aufzuklären und die Augen zu öffnen, was denn passiert, wenn man immer noch so agiert. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Aber unsere Gesellschaft hat das so verinnerlicht über die Jahrhunderte in der Vergangenheit, was ich ja völlig verrückt finde, dass es immer noch so im Kopf ist, naja, also der Mann ist der Hauptverdiener, die Frau geht zwar mittlerweile auch arbeiten, das ist angesehen, aber sie hat doch bitte die Elternzeit zu machen, sich um die Kinder zu kümmern und dann ist ja auch klar, dass der Mann die Finanzentscheidungen trifft. Also das finde ich so verrückt, dass man so agieren kann, auch heute noch, dass ich da immer ganz besonders in den Beratungen darauf hinweise, dass es natürlich auch sehr persönlich ist, was man bespricht, was man hier plant und dass es bitte beide etwas angeht und natürlich auch Frauen ab dem Berufsstart bitte ihre eigenen Lösungen nutzen sollen.
Wann ist man denn in Ihrem Beruf eher Verkäufer und wann ist man Berater?
Ja, also ich sage immer so schön, wenn man zum Zahnarzt geht und sagt, hinten der Backenzahn schmerzt, was würden Sie tun? Und mich der Zahnarzt eine halbe Stunde lang berät und mich dann unverrichteten Werkes wieder nach Hause schickt, dann hat ja keiner was gewonnen. Deswegen glaube ich, sollte man Berater und Verkäufer in einer Person sein. Aber ganz wichtig, beides in einer Person. Denn ein Berater berät ja auch tatsächlich. Ich führe tausende Gespräche mit meinen Mandanten, wo wir gar nichts tun, sondern wo wir nur überprüfen, wie ist der Status quo, wo soll die Reise hingehen, was sind gerade die Wünsche, was muss man vielleicht beachten, was hat sich persönlich und beruflich verändert, wodurch alles, was man bereits in der Vergangenheit entschieden hat, wieder auf den Prüfstand zu stellen ist. Und wenn man das mit seinen Mandanten macht, dann funktioniert auch eine Zusammenarbeit, weil letzten Endes ist es mir doch egal, welche Entscheidung mein Kunde trifft für sich. Ich kann ja nur die Entscheidungsgrundlage liefern, dass ich eine Basis schaffe. Aber ich entscheide ja nicht für ihn. Und ich glaube, das ist das Spezielle und das Besondere an einer guten Beratung, dass man die Kunden entscheidungsfähig macht. Das ist der Riesenmehrwert daran.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass ich offensichtlich sehr spät dran bin mit meinen Finanzen. Wenn ich mir jetzt einen Berater oder eine Beraterin suchen wollte, worauf müsste ich dann Ihrer Meinung nach achten?
Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, auf jeden Fall eine persönliche Ebene zu finden. Ich meine, das kennen Sie auch. Ja, wenn ich jetzt lachen würde und Sie nicht und andersrum, dann merkt man einfach, dass man als Mensch nicht zusammenpasst. Dann würde sich auch keiner, also weder der Kunde noch der Berater zu 100% öffnen. Dann kann es vielleicht sein, dass man recht gute Lösungen findet, aber vielleicht nicht die Optimallösungen, wenn man einfach nicht ausreichend von sich preisgeben möchte. Deswegen halte ich den Nasenfaktor für einen der elementarsten Punkte. Und natürlich glaube ich, wenn man sich beraten lässt, dass man auch erstmal, wenn man noch wenig Erfahrung in dem Bereich hat, vielleicht 2, 3, 4 Beratungsgespräche erstmal hat, bevor man sich für einen Berater entscheidet. Denn wenn ich ja gar nicht weiß, was mir wichtig ist, wie will ich dann passende Fragen dazu stellen oder ein Gefühl dafür entwickeln, ob derjenige zu mir passt? Deswegen halte ich das für einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt. Und natürlich auch, hat derjenige denn wirkliches Interesse an mir oder sind es lediglich Floskeln, die derjenige von sich gibt? Und zu guter Letzt würde ich auch noch dazu ordnen wollen, wenn ich Mandanten kennenlerne, dann mache ich es häufig so, dass ich erstmal 2, 3 Gespräche führe, um überhaupt mal den Status quo zu erfassen. Denn wie soll das denn schneller gehen? Also man braucht einfach Zeit, um zu schauen, wo steht derjenige. Und wenn man sich dann schon ein wenig kennengelernt hat, dann kann man irgendwann die nächsten Schritte gehen. Das heißt, ich würde auf keinen Fall, wenn ich mich irgendwo beraten lasse, sofort eine Unterschrift leisten. Auf keinen Fall. Das braucht Zeit. Und wenn derjenige, also der Berater, ein tatsächliches Interesse daran hat, mich zu beraten, dann gibt er mir auch diese Zeit. Denn Vertrauen ist ja kein Lichtschalter, den ich an- oder ausschalten kann, sondern Vertrauen ist ja etwas, was sich über Wochen, Monate, Jahre entwickelt. Daher glaube ich, wenn man diese ersten Schritte geht, immer ganz vorsichtig alles reflektieren, immer noch mal eine Nacht drüber schlafen, etwas unter Druck zu entscheiden, funktioniert selten. Denn Druck ist kein guter Ratgeber, wenn man für sich eine gute Lösung finden möchte.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und bleiben Sie bitte gesund.
Über Geld spricht man ja eigentlich nicht. Wir aber schon. Nämlich in dieser Podcast-Reihe, die das Zeitstudio in Zusammenarbeit mit MLP konzipiert hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Dann geht es nämlich um ein Thema, das ganz besonders sexy ist. Altersvorsorge. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber gebt ihm eine Chance. Ich habe es auch gemacht und echt viel gelernt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast Über Geld spricht man nicht übrigens auch abonnieren. Und zwar auf Z, auf Spotify oder iTunes. Ciao, bis zur nächsten Folge.